Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zwei deutsche Filme laufen in diesem Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Sterben von Matthias Glasner und der neue Film von Andreas Driesen mit dem Titel In Liebe, eure Hilde. Erzählt wird die Geschichte von Hilde Koppi, die 1942 nach und nach in der Widerstandsgruppe ihren Platz findet, die man später als die Rote Kapelle bezeichnen wird. Heute Nachmittag feiert der Film seine Weltpremiere im Berlinale-Palast und vor der Premiere habe ich mit Andreas Driesen gesprochen, der immerhin zum fünften Mal einen Film im Berlinale-Wettbewerb vorstellt. Und da wollte ich schon wissen, ist das schon Routine oder noch Lampenfieber?
Ich glaube, das wird nie Routine, wenn man in so ein großes Festival geht. Wahrscheinlich bin ich eher aufgeregter, glaube ich, weil man natürlich auch um den Absturz mehr weiß oder um die Gefährdung. Man ist nicht mehr so naiv, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ist es natürlich einfach ein großer, wichtiger Moment. Wir alle haben viele Jahre an dem Film gearbeitet und jetzt stellen wir ihn vor. Und da sitzen 1800 hoffentlich erwartungsfroh gestimmte Menschen im Berlinale-Palast und die möchte ich nicht enttäuschen. Ja.
Es geht, wie gesagt, um die Widerstandsgruppe Rote Kapelle. Welche Rolle hat die gespielt für ihre Jugend in der DDR?
In der DDR war die Rote Kapelle, die ja übrigens von der Gestapo so genannt wurde, die haben sich ja nicht selber diesen Namen gegeben, in der DDR war die Rote Kapelle durchaus ein gängiger Begriff. Die Menschen kannten das. Man kannte auch Hans und Hilde Koppi. Da waren Straßen nach benannt, Schulen, Kindergärten nach diesen Menschen. Obwohl, muss ich sagen, man relativ wenig über ihre direkte Geschichte wusste, wenn man jetzt nicht zufällig in die Hilde-Koppi-Schule ging, sage ich mal. Ganz im Gegensatz zum Westen, das musste ich aber auch erst jetzt bei der Arbeit an dem Film erfahren, dass ja diese Widerstandsgruppe durchaus im Kalten Krieg von jedem System instrumentalisiert worden ist. Im Osten waren es die kommunistischen Widerstandskämpfer, natürlich. Im Westen waren es aber die Vaterlandsverräter und die NS-Urteile gegen die sogenannte Rote Kapelle wurden vom Deutschen Bundestag erst 2009, das muss man sich mal vorstellen, überhaupt aufgehoben.
Warum haben Sie sich innerhalb dieser Widerstandsgruppe dafür entschieden, die Geschichte von Hilde Koppi zu erzählen, die ja kurz nach der Geburt des Sohnes mit ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten endet?
Also da habe ich mich gar nicht so entschieden, sondern die Drehbuchautorin Laila Stieler, die hat sich sehr intensiv mit der Roten Kapelle beschäftigt und ursprünglich sollte das Ganze mal eine sechsteilige Fernsehserie werden über Frauen im Widerstand. Und das finde ich auch im Übrigen nach wie vor eine ganz tolle Idee, weil jenseits von Sophie Scholl weiß man eigentlich viel zu wenig darüber, wie viele tolle, mutige Frauen es da gab, insbesondere bei der Roten Kapelle. Hilde Koppi war dann, wenn man so will, der Pilotfilm, der da entstehen sollte. Das war das erste Drehbuch und alle Beteiligten fanden dann aber sehr schnell, dass das eher ein Kinostoff ist als eine Fernsehgeschichte. Und so kam ich ins Spiel und so habe ich überhaupt mich zum ersten Mal intensiver damit beschäftigt. Und ich habe mich in diese Frau verliebt, was soll ich sagen? Die hat so eine Liebe in sich, so eine Empathie für andere Menschen und so einen starken inneren Kompass für das, was falsch ist und für das, was richtig ist, das für mich sehr einnehmend war und so ganz unheldisch, obwohl ich sagen würde, dass sie eine Heldin ist.
Wie haben Sie für den Film recherchiert? Welche Quellen konnten Sie nutzen?
Also natürlich gibt es historische Dokumente, Archive, es gibt natürlich auch jede Menge Literatur. Die wichtigste Quelle war für uns aber Hans Koppi Junior, der im Gefängnis geborene Sohn von Hilde und Hans, der jetzt 81 ist und der uns durch die gesamte Drehbuchentwicklung, aber auch durch die Produktion des Films begleitet hat. Also Laila Stieler, die Drehbuchautorin, hat viel mit ihm gesprochen. Ich auch, später auch Liv-Lisa Fries. Und
die Hauptdarstellerin.
Hans hat natürlich, ja, Liv-Lisa Fries, unsere Hauptdarstellerin, genau. Und Hans hat natürlich diese Zeit, da er noch ein Baby war, auch nicht direkt erlebt, aber sein ganzes Leben stand unter dem Vorzeichen dieses schrecklichen frühen Todes seiner Eltern. Und er hat natürlich als Historiker auch dazu viel recherchiert. Für mich war aber auch ganz emotional sehr wichtig, ihn einfach zu erleben. Und ich habe ganz oft in ihm auch seine Mutter gesehen, so sanft, so lebensklug, so liebevoll, zurückhaltend, reflektiert. Ich dachte immer, ja, so muss sie auch gewesen sein.
Dieser historische Kontext, wie geht der zusammen mit der Liebesgeschichte, die Sie auch erzählen wollen?
Das fand ich halt besonders interessant, dass diese sogenannten Widerstandskämpfer ja auch noch ein anderes Leben hatten. Ne? Ich bin ja in der DDR groß geworden und da waren die Widerstandskämpfer immer solche verklärten Übermenschen, die so heldisch waren, dass man sich angesichts ihrer Größe selber ganz klein vorkam und sich eher gesagt hat, so mutig wäre ich nie, das könnte ich gar nicht so. Das war natürlich auch systemerhaltend, weil wenn man glaubt, dass man es nicht könnte, dann tut man es eben auch nicht, sich zur Wehr zu setzen. Und hier habe ich plötzlich junge Leute erlebt durch Lailas Drehbuch, die baden gehen, die Eis essen, die Segelboot fahren, die Sex miteinander haben und die auch eine Normalität haben. Und das wurde mir plötzlich auch so klar, wie jung die waren. Die hatten ja auch noch alles vor sich. Ja. Und das ist toll, weil dadurch kommen sie einem so nahe. Sie könnten auch junge Menschen von heute sein.
Spielfilme über die Zeit des Nationalsozialismus gibt es ja reichlich und oft sind es ähnliche Bilder, die zu sehen sind. Was war Ihr ästhetisches Konzept für den Film und was hat Sie davor bewahrt, in die Klischeefalle zu geraten?
Auf jeden Fall wollten wir nicht in die Klischeefalle geraten und so ein sepiafarbenes Nazi-Zeit-Drama drehen mit aufmarschierenden SS-Horden, wehenden Fahnen, Fackeln und den immer tapferen Widerstandskämpfern. Das war nicht unser Ansatz, sondern wir wollten versuchen, diese Zeit so gegenwärtig wie möglich zu erzählen, ohne sie zu enthistorisieren. Das klingt ein bisschen paradox, aber wir haben den Spagat gesucht zwischen einer möglichst heutigen Haltung der Protagonisten und auch einer historischen Wahrheit. Man sieht in unserem Film keine einzige schwarz-weiß-rote Fahne, man hört keine gebrüllten Nazi-Parolen, auch die Gewalt, die man sieht, ist sehr zurückgenommen, sondern man sieht eine ganze Menge Alltag, übrigens nicht nur bei den Widerstandskämpfern, sondern auch bei den Vertretern des Systems. Auch da gab es ja nicht nur die Lauten, sondern es gibt auch die alltägliche opportunistische Freundlichkeit, sage ich mal. Der Richter, der Hilde verurteilt, ist scheinbar erstmal recht nett. Das macht das Todesurteil, das er dann ausspricht, nicht weniger schrecklich. Aber vielleicht wird es dadurch ein bisschen leichter, sich in diese Zeit hineinzuversetzen, weil man sich stärker abgleichen kann. Von einem prügelnden Nazi kann man sich schneller distanzieren als von einem netten, sage ich mal. Und für uns war wichtig, das Spektrum der Figuren so zu öffnen, dass man überall andocken kann und gucken kann und sich in diese Welt versetzen kann, sich überlegen kann, was würde ich tun? Und plötzlich ist diese Geschichte ganz aktuell.
Sehen Sie Ihren Film heute anders nach den vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus derzeit?
Nein, ein Spielfilm ist ja sowieso nicht tagesaktuell. Das kann er ja auch gar nicht sein, weil er ist ja wie ein großer Dampfer, den man auch durch die Zeiten bewegt. Allein die Herstellung des Films dauert ja schon anderthalb Jahre. Dann kommt noch das Drehbuch dazu. Und unter Umständen trifft er dann auf einen Zeitgeist, wo man sagt, wirkt ja wie dafür gemacht. Das ist jetzt sicherlich der Fall. Trotzdem muss ein Spielfilm auch in 5 oder in 10 Jahren noch eine Nachricht für Menschen haben, die sich ihn dann anschauen. Und deswegen hoffe ich, dass wir nicht tagesaktuell uns verhalten, sondern eine Geschichte erzählen, die auch für andere Zeiten und auch andere Länder vielleicht die Nachricht enthält, dass Zivilcourage, widerständiges Verhalten immer wichtig ist. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch im Privaten, im Freundeskreis, im Beruflichen. Wenn man sich mal seinen eigenen Alltag anschaut, dann wird man sehr schnell merken, wie oft der Opportunismus und die kleine Lebenslüge täglich auf der Straße liegen. Und es ist wichtig, da immer wieder genau zu gucken und sich zu positionieren.